Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Wir hatten die Archäologie dieses Jahr hier schon mal im Podcast mit Anna Loy und werden uns heute trotzdem nochmal aus einer ganz anderen Perspektive dem Ganzen sozusagen nähern. Ich bin auch sehr gespannt. Anna hatte das in ihrem Podcast ja schon gesagt. Sie hat sich auf einen Teilbereich spezialisiert, der vielleicht gar nicht so naheliegend an Schippe in der Hand und Ausgrabung erinnern mag, mit der Konfliktarchäologie. Jetzt habe ich quasi schon relativ viel vorweggenommen, zumindest in welchem Fachbereich du promovierst. Aber ich freue mich erstmal, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Fiona.
Hallo, danke, dass ich da sein kann. Also ich promoviere auch in der Archäologie, aber anders als Anna, mehr in die Richtung der Archäobotanik und da der stabilen Isotopenanalyse von Archäobotanikresten, also Makroresten. Also da haben wir nicht so viele Schnittmengen.
Jetzt können wir erstmal gucken, wie bist du so zu deiner Promotionsstelle gekommen? Du bist ja auch an das Exzellenzcluster Roots gekoppelt. Du nickst schon.
Ja, ich habe in Kiel auch meinen Bachelor gemacht, bin dann für meinen Master woanders hin und wusste danach, dass ich halt promovieren will. Und dann hat das irgendwie gepasst, dass hier Stellen gerade ausgeschrieben wurden für die zweite Doktorandenphase bei Roots. Und dann hatte ich mich drauf beworben. Und eigentlich war die Stelle auch für ein bisschen was anderes ausgeschrieben. Und dann hatte ich gefragt, ob das trotzdem geht, wenn ich da halt mehr Archäobotanik mache. Und dann habe ich sie mir nur noch mehr ein bisschen in meine Richtung gelenkt. Ja, aber schlussendlich hat es irgendwie funktioniert. Und seitdem bin ich hier.
Ja, und du hast vorhin mir auch schon erzählt, dass du jetzt tatsächlich am Ende deiner Promotionszeit bist. Das heißt, gerade viel schreibst und im Dezember wahrscheinlich was einreichen wirst, beziehungsweise was abgeben wirst.
Ja, also ich hoffe, Ende Dezember meinen ersten Draft fertig zu haben und dass ich dann nur noch im Januar und vielleicht Februar editieren muss und dann halt hoffentlich abgeben kann und verteidigen kann.
Wo warst du im Master?
Ich war in Durham in Großbritannien.
Okay, und da hast du dann quasi dein Schwerpunktthema auch schon gefunden, mit dem du dann hier zurückgekommen bist.
Ja, also da habe ich mich dann auf die molekulare Bioarchäologie spezialisiert, also DNA und Isotopenanalysen.
War das eine Leidenschaft, die du schon immer in dir hattest? Also ganz klassisch hatten wahrscheinlich viele von uns irgendwann mal in der Grundschule, spätestens als Ägypten drankam, den Traum, Ausgrabungen, das ist es, entdecken. Das ist ja nicht das, was du jetzt gewählt hast in deiner Promotion, aber war das ein Themenbereich, der dich schon immer fasziniert hat und deshalb bist du in die Archäologie gegangen?
Schon, also ich mal sage immer, der erste Film, an den ich mich erinnern kann, ist Indiana Jones.
Ja.
Deswegen, es war Schicksal praktisch, dass ich Archäologin werden muss. Nee, aber ich wollte als kleines Kind das mal werden. Dann hatte ich zwischenzeitlich so eine Phase, wo es gar nicht mehr so mein Thema war. Dann war es am Ende zwischen Chemie oder Archäologie, was ich studieren wollte. Und dann bin ich halt hier in Kiel gelandet, weil man hier praktisch Biologie zusammen studieren kann mit Archäologie. Und das zumindest zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der einzige Standort in Deutschland war, wo man das zusammen studieren konnte.
Ja, und jetzt in deiner Promotion verbindest du das ja auch, dass du ja einen naturwissenschaftlichen Aspekt in die Archäologie mit reinbringst. Das fand ich schon so spannend bei Anna, dass auch ihre Promotion unheimlich interdisziplinär an sich schon veranlagt ist. Also das ist ja nicht jedes Promotionsthema oder auch nicht jeder Fachbereich lassen diese Art von Interdisziplinarität überhaupt zu. Und das scheint bei dir aber ja auch der Fall zu sein.
Ja, ich glaube, die Archäologie ist da sehr, sehr viel bekannt. Also wenn wir klauen auf viele Methoden, einfach aus anderen Fachbereichen und so, die wir dann nutzen. Zum Beispiel für stabile Isotopen oder sowas. Also das kommt ja auch aus anderen Fachbereichen oder davon nutzen wir ja auch zum Teil Daten. Dann hat man irgendwann bemerkt, so, das können wir auch für archäologische Sachen anwenden und jetzt benutzen wir das halt auch. Und das ist halt irgendwie auch das Schöne, aber auch, dass man so in verschiedene Bereiche schauen kann und schauen kann, okay, was machen die anderen Leute oder wie kann man vielleicht was moderner ist oder was sie forschen, auch irgendwie für die Vergangenheit anwenden.
Ja. Jetzt nimm uns doch mal mit in dein Promotionsthema. Also du hast ja schon gesagt, du hast dich hier auf eine Stelle beworben. Das ist ja an sich so relativ klassisch. Du hast eine Anstellung. Vorhin habe ich mich mit einer anderen Doktorandin auch unterhalten. Die ist um die Lehre drumherum gekommen. Wie ist das bei dir? Ist das in deiner Promotionsanstellung mit dabei?
Nee, ich bin nur angestellt als also wissenschaftliche Mitarbeit mit dem Ziel Promotion, glaube ich, heißt das.
Ja, okay. Das heißt, du hast auch deine gesamte Arbeitszeit sozusagen mit dem primären Fokus dieser Promotion oder hast du auch andere Bereiche, die an das Exzellenzcluster sozusagen einfach gebunden sind, wo du mit hilfst, helfen kannst, helfen musst?
Ja, also wir haben unsere Subcluster, genau, da haben wir Subcluster-Meetings, da wird halt geholfen oder muss geholfen werden. Und dann hatten wir Teaching, also wir haben einen Young Academy von Roots, das ist halt praktisch für uns Doktoranden und für die Postdocs. Und wir Doktoranden mussten halt, ich glaube, die ersten 2 Jahre Teachings praktisch mitmachen und die haben wir in unserem Konzept auch selber organisieren müssen. Das heißt, wir haben immer abgegeben, wer verantwortlich war für das Teaching, das zu organisieren, Leute anzuschreiben und dann irgendwas zu organisieren. Das hat auch noch einen Teil der Arbeit übernommen und darüber haben wir auch ein Booklet veröffentlicht, wo ich mit 2 Kollegen, mit Henriette Brandt und Florian Schwake, haben wir Editoring gemacht von diesem Booklet.
Okay, aber der primäre Teil ist dann natürlich deine Promotion an sich. Was machst du denn? Also wenn man das jetzt so hört, dann sind es für mich, glaube ich, 3 Fragezeichen-Wörter auf jeden Fall schon im Titel mit inbegriffen. Wie kann ich mir vorstellen, wie dein Forschungsalltag aussieht? Bist du überhaupt bei Ausgrabungen live vor Ort dabei? Arbeitest du mit einem Datensatz? Ich bin hier bei Fiona im Büro und es hängen auf jeden Fall ganz wilde Ausdrucke an den Wänden, die ich so auf den ersten Blick auf gar keinen Fall verstehen würde. Ein bisschen was sieht aus, als ob man eine Karte erkennt, geografisch auf jeden Fall, aber ansonsten ist es für mich nicht ersichtlich.
Vielleicht soll ich mir erstmal sagen, was so allgemein mein Thema ist.
Ja.
Also die Landwirtschaft in der Bronzezeit in Dänemark bzw. in Jütland. Und das geht so um 1700 bis 500 vor unserer Zeitrechnung. Genau, und ich schaue mir halt die Isotopenzusammensetzung von Getreiden an und von einer Ölpflanze, Camelina sativa, oder auch Leindotter ist der deutsche Name, kennen trotzdem nicht so viele Leute. Und dann schaue ich mir noch an, welche Unkräuter man zum Beispiel finden kann, zusammen mit den Getreiden, was auch ein bisschen Ausschluss darüber geben kann, wie die Felder damals ausgesehen haben.
Mhm.
Was gab es noch so? Ah ja, die Ausgrabung. Ich war jetzt während einer Promotion nicht auf Ausgrabung, aber ich war im Museum und habe halt die verkohlten Getreidereste eingesammelt bei den Archbotanikern in Dänemark am Nationalmuseum und dann auch noch im Moosgat-Museum in Aarhus. Das heißt, das waren so meine Trips, die ich gemacht habe.
Das stelle ich mir generell jetzt ohnehin schwierig vor, weil in meiner Vorstellung ist es sowieso schwierig. Man stößt ja jetzt nicht jeden Tag auf irgendwie Skelette oder Gebäude von vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und auch das ist ja dann sehr schwierig, überhaupt daraus eine Ausgrabung machen zu können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dir Getreide anschaust, das ist ja, also was bleibt da übrig? Du hast jetzt gerade schon gesagt, verkohlte Getreidereste, die dann wahrscheinlich in irgendeiner Form bei den Ausgrabungen mit erhalten geblieben sind. Wie kann man das untersuchen?
Ja, also Pflanzenreste können auf verschiedene Arten erhalten bleiben, muss man vielleicht dazu sagen. So, ich schaue mir halt nur das an, was verkohlt ist, weil das einfach der Großteil der Reste, Pflanzenreste, die man findet, besonders bei uns hier so in der Region, sind halt verkohlte. Das ist halt meistens so, es ist sehr, sehr selten, dass du das mit bloßem Auge siehst, dass da verkohlte Pflanzen waren. Das ist eigentlich nur, wenn irgendein Haus niedergebrannt ist und das wirklich eine fette Schicht ist. Und sonst werden eigentlich mehr und mehr einfach Bodenproben genommen bei Ausgrabungen. Und dann weiß man zum Beispiel, da ist eine Grube, dann nehmen wir jetzt eine Probe davon und dann wird das halt geschlemmt, also da wird Wasser reingemischt, dann kannst du das halt durchmischen und die verkohlten Reste schwemmen nach oben praktisch, weil die leichter sind. Und dann wird das durch ein Sieb abgegossen und dann sammelst du die praktisch auf und dann können die halt analysiert werden unter dem Mikroskop, was man da eigentlich gefunden hat. Und ich habe es mir dann halt dementsprechend einfach gemacht, weil ich mir nicht tausende von Proben durchgeschaut habe und geschaut habe, wo gibt es was, sondern halt geschaut habe, was war schon analysiert oder mit den Archäobotanikern geredet habe halt und die mir halt erzählt haben, was sie gerade so Interessantes haben und dann die Archäologen angeschrieben habe, ob ich die Proben nehmen kann von denen und die dann halt analysieren kann, weil ich zerstöre halt auch die Reste, muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt, ich muss mir immer Erlaubnis holen, dass ich die überhaupt zerstören darf von den Archäologen, weil ich mal natürlich nicht einfach hingehen kann und sagen, so, okay, das nehme ich mir mit. Also nicht so, wie als wenn man sich einfach nur Sachen anschauen würde und aufnimmt.
Mhm. Und was ist sozusagen deine Frage, wenn du das dann untersuchst? Also ist natürlich interessant, welche Getreidesorten eventuell damals auf den Feldern standen. Aber hat es in irgendeiner Form, ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, aber auch nur, weil ich jemanden im Freundeskreis hatte, der in den Agrarwissenschaften promoviert hat. Und da untersucht man natürlich auch Getreidearten, aktuelle. Wie kann man die, meist geht es ja um Profit, irgendwie noch komfortabler machen, resistenter gegen Unkräuter und so weiter und so fort. Darum geht es ja bei dir 0,0. Erstmal geht es wahrscheinlich zu gucken, was wurde damals überhaupt auf den Feldern gesät.
Ja, beziehungsweise auch, wie wurde es angebaut? Also zum Beispiel, also ich schaue mir Kohlenstoff- und Stickstoffisotope an. Und mit den Stickstoffisotopen kann man sehr gut sehen, wie gedüngt würde oder beziehungsweise ob gedüngt wurde und wie viel gedüngt wurde. Und da ist natürlich interessant zu sehen, so wo haben die Leute, also für welches Getreide haben die Leute ihren Dünger verwendet? So haben die das gleichmäßig an alle verteilt. Und man sieht dann trotzdem den Gradienten einfach davon, wie entfernt das von der Siedlung ist, weil Dünger aufs Feld zu schleppen, das ist halt Arbeitskraft. Das musst du investieren und investieren wollen. Und das nimmt halt meistens ab von der Entfernung von der Siedlung, oder das nimmt man zumindest an. Und das ist halt auch interessant. Und ich wollte auch wissen, ob das wirklich, also ob die Siedlungen sich so sehr da unterscheiden. Also, weil rein theoretisch die Bronzezeit, das ist nicht so lange. Das sind 1200 Jahre. Also für Archäologen ist das nicht so lange. Und es ist, man hat zwar eine, also kulturell verändert sie sich, aber an sich ist die nordische Bronzezeit sehr homogen, was Kulturgüter angeht. Also man sieht, dass sehr viel Austausch miteinander wahrscheinlich stattfindet und so. Und dann ist natürlich interessant zu wissen, ob das dann auch die Landwirtschaft betrifft. So bauen die alle ähnlich ihre Sachen an oder hat er jeder Ort irgendwie seine eigene Eigenheit, wie sie, welches Getreide sie vielleicht lieber mögen oder wo sie vielleicht den Dünger draufpacken. Sieht so aus, als ob sie ihre Eigenheiten haben, so ein bisschen. Also natürlich ist es ein bisschen auch, kommt es darauf an, was du in der Umgebung hast, also welche Bodenböden du hast, weil das macht auch ein bisschen einen Unterschied, aber das sieht man rein theoretisch auf meinen Graphen hier an der Seite, wenn man sie versteht, dass man zum Beispiel sieht, dass man hat manche Orte, so wie Hestehaven, das ist eine frühbronzezeitliche Siedlung, da haben sie zum Beispiel, da haben sie bespelzte und unbespelzte Gerste und Emmer. Und das, da sieht man halt sehr den Unterschied. Also sieht man, dass die Gerste eigentlich nur auf ungedüngtem Boden angebaut wird, während sie bei Emmer oder Emmer und Dinkel, das kann man nicht immer unterscheiden als Getreidekorn, doch sehr viel auch investieren, aber auch einen großen Gradienten haben, an wie viel gedüngt wird. Also sie haben sehr niedrige Werte, aber auch sehr hohe. Und dann hast du andere Sites, zum Beispiel Wellbeck Industrie, das ist eine spätbronzezeitliche Siedlung. Und da sieht man zum Beispiel einen Unterschied. Da sieht man, dass die bespelzte Gerste mit sehr viel Dünger angebaut wurde und der Emmer nicht ganz, oder Emmer Dinkel nicht ganz so viel Dünger abbekommen hat. Das sieht schon so ein bisschen aus, als ob sie da nicht alle das Gleiche machen.
Ja.
Es ist halt so punktuell, was wir uns anschauen. Und natürlich, also ich habe drei Sites, die relativ ähnlich datieren. Das Problem ist aber auch, dass du am Ende der Bronzezeit hast du von der C14-Datierung ein Hallstatt-Plateau. Da ist die Datierung nicht mehr ganz so genau, oder beziehungsweise da sind das relativ große Zeiträume. Deswegen, dann überlappen sie halt schon, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie nicht komplett gleichzeitig irgendwie besiedelt waren.
Mhm. Was sagt das denn jetzt für uns aus? Also häufig ist es, so kenne ich es jetzt beispielsweise aus meinem Geschichtsstudium, dass wir uns Dinge angucken, sie erstmal analysieren und sie erstmal quasi nachvollziehen können, ohne dass es per se einen Rückschluss auf irgendwas haben muss oder dass man da jetzt irgendwie sagt, das können wir jetzt auf die heutige Zeit anwenden oder so, das jetzt gar nicht unbedingt. Aber kann man daraus lesen, dass beispielsweise, wenn das Getreide primär gedüngt wurde, das vielleicht auch eine Getreideart ist, die, weiß ich nicht, satter macht oder für gehaltvollere Lebensmittel genutzt werden konnte oder für mehr Vieh oder weiß ich nicht, und das vielleicht Rückschlüsse auf Lebensumstände gegeben hat, oder was kannst du daraus dann lesen?
Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas, also
sehr
das,
weit hergeholt.
Ja, okay. Also es gibt schon so Theorien, zum Beispiel man sieht dann in der Eisenzeit beziehungsweise auf den dänischen Inseln schon in der Spätbronzezeit, dass die bespelzte Gerste halt deutlich mehr wird und auch so, also zur Wikingerzeit, Eisenzeit, irgendwann ist Spelzgerste die Gerste, die du siehst, und Nacktgerste wird eigentlich nicht mehr so gefunden. Und da ist schon, also wird häufig halt angenommen, dass es daran liegt, zum Beispiel, dass sie sehr gut auf Dünger anspringt und deswegen dann höhere Erträge halt möglich sind. Aber es sind alles immer nur Theorien und die Sache ist halt, wir müssen unsere Daten oder unsere Referenzsachen ja mit modernen oder Kultivaren machen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, aber Landraces, also Kultivare, die für eine Region sind, also nicht diese modernen gezüchteten. Aber die sind natürlich immer noch genetisch beeinflusst worden in den letzten 1000 Jahren und wie sehr die damals dann wirklich auf Sachen angesprungen haben oder reagiert haben, ist halt schwierig zu verstehen, wenn wir auch nicht die DNA dazu haben, zum Beispiel, um zu verstehen, wie das damals aussah.
Ja, kann ich nachvollziehen. Vielleicht nochmal für all die, die das nicht jeden Tag hören, wäre ich jetzt auch, aber durch den Podcast habe ich es schon mal gehört. Vielleicht magst du nochmal erklären, was überhaupt Isotope sind und wie wir uns dann in dem Zusammenhang vorstellen können, wie du diese Proben analysierst.
Also es gibt unterschiedlich schwere Elemente praktisch, weil die Neutronen, das ist immer schwierig, ich denke immer sehr viel in Englisch über meine Doktorarbeit nach, du hast halt unterschiedliche Anzahlen davon und dadurch hast du unterschiedliche Gewichte. Und dann gibt es häufig, also zum Beispiel bei Stickstoff gibt es 2 stabile, ein 14 und ein 15. Und dann bei Kohlenstoff zum Beispiel gibt es 2 stabile und ein unstabiles, also Kohlenstoff 12, Kohlenstoff 13. Und dann vielleicht, wenn ihr Radiokarbondatierung kennt, dann Kohlenstoff 14 halt als ein radioaktives bzw. unstabiles Isotop, das zerfällt mit der Zeit. Und ich schaue mir halt die stabilen an, weil ich möchte nicht einberechnen, wie sehr sich das verändert hat, sondern ich möchte ja wissen, wie es zu dem Zeitpunkt war, als diese Pflanzen angebaut wurden. Genau, und die werden halt in der Pflanze, je nachdem, wie sie angebaut werden, beeinflusst das halt das Verhältnis voneinander von diesen verschiedenen schweren Isotopen, weil die nicht bei chemischen Reaktionen zum Beispiel nicht gleich eingebaut werden oder mancher bevorzugt wird. Und was ich dann mache im Labor, also ich habe meine kleinen Proben und dann muss ich erstmal schauen, ob die irgendwie kontaminiert sind mit irgendwelchen Sachen. Das muss ich einmal kurz überprüfen. Meistens geht das. Also das ist das Schöne, dass Pflanzenreste oder verkohlte Pflanzenreste müssen nicht wirklich vorbereitet werden, anders als Knochen. Wenn man die Isotopenanalysen macht, dann zerstoße ich die, mache die so einen Pulver praktisch und dann fülle ich was ab. Also bei Getreidekörnern sind das um die 1 bis 2,5 Milligramm. Und dann habe ich jetzt, ich habe ja noch die Ölpflanze, also Camelina sativa, und das ist deutlich weniger, weil da mehr Kohlenstoff drin ist. Und da hast du dann zwischen 0,5 und 1 Milligramm an Probe. Genau, die werden dann eingewogen und dann packst du sie in so Aluminium-Täschchen. Die musst du dann zu einer kleinen Kugel machen. Das muss man auch erstmal immer wieder reinkommen, wie man die dann so formt, weil du möchtest ja auch nichts von deinem Probeninhalt verlieren.
Ja.
Und dann kommen die in Massspektrometer, dann werden da analysiert. Und dann habe ich immer die Daten und ja.
Wenn du sagst kontaminiert, wie kann ich mir das vorstellen? Und du hast ja auch gesagt, es ist ein Unterschied, ob du eine Isotopenanalyse bei Getreide oder bei Knochen machen würdest.
Also man muss ja bedenken, diese Sachen liegen im Boden einfach. Und im Boden passieren halt andere Sachen. Also es wird gedüngt, es wird irgendwas verteilt. Zum Beispiel wir haben Humic Acid ist zum Beispiel eine der Kontaminationen, die wir uns anschauen. Weil, wie gesagt, die liegen einfach im Boden. Das muss man einfach checken, ob da irgendwas passiert ist, dass sie irgendwas mit Kontakt genommen haben und diese verkohlten Sachen das dann aufgenommen haben. Und dann ist einfach die Zusammensetzung. Also ein verkohltes Getreidekorn besteht halt, wie gesagt, das ist verkohlt. Das ist halt nicht nur noch Kohlenstoff. Da hast du ja nichts mehr Pflanzliches so dran. Und beim Knochen hast du da noch ein bisschen was anderes. Deswegen muss das aufbereitet werden. Das ist nicht so ganz meine Thematik, weil ich mich nicht so für Tiere und Menschen interessiere.
Pflanzen sind da.
Ja.
Ich finde es irgendwie immer noch faszinierend, dass wir uns quasi Pflanzen vor so langer Zeit angucken können im verkohlten Zustand. Wie kann ich mir vorstellen, wie es dazu gekommen ist? Du hast schon gesagt, in Gebäudeschichten wurde das zum Bau von Gebäuden vielleicht mitgenutzt oder ist es da quasi an sich einfach übrig geblieben, wenn so eine Siedlung nicht mehr da war? Also das ist so ganz viel Nebel sozusagen. Also ich kann mir das natürlich vorstellen, wenn jetzt, keine Ahnung, die eine Siedlung, die andere Siedlung im Konflikt sind und dann ist sie, vielleicht brennt die nieder. Jetzt würde ich mir quasi ganz klassisch vorstellen, es hat gebrannt und dann habe ich verkohltes Getreide, aber ich finde das eine sehr platte Vorstellung meinerseits.
Passiert aber auch sehr gut ohne Konflikte. Ich meine, man muss sich einfach nur so ein Hausfeuer drüber nachdenken. Sonst hast du einfach zum Beispiel Getreide, wird ja häufig auch getrocknet. Also besonders hier musst du ja das nach der Ernte eigentlich trocknen. Und bei Spelzgetreiden zum Beispiel macht es das auch einfacher, dass du praktisch das Getreidekorn am Ende da hast, nur noch. Dadurch kommt das einfach in die Umgebung von Feuer oder dadurch, dass du Essen zubereitest oder irgendwas. Und dann verliert man dann halt auch irgendwas. Also meistens, wir finden einfach Dreck, der übrig geblieben ist. Vielleicht sollte ich das so formulieren, weil irgendwas ins Feuer gefallen ist, das verkohlt und ja.
Dann könnt ihr dann aber dann analysieren, dass da eben doch irgendwie dieses und dieses Getreide mit drin war. Du hast mir jetzt quasi vorher erzählt, dass du von der philosophischen Fakultät gewechselt bist und es klang so, als ob das innerhalb deiner Promotionszeit passiert ist.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also es ist diese Woche passiert, ist ganz frisch, weil ich einen Betreuerwechsel hatte.
Okay.
Ja, weil meine ursprüngliche Erstbetreuerin mich nicht mehr betreuen wollte oder konnte, weil es thematisch nicht ihrs war. Also sie kennt sich nicht mit stabilen Isotopen aus und das ist halt eine der Hauptthematiken meiner Doktorarbeit geworden, so im Nachhinein. Und deswegen habe ich dann meine Erstbetreuerin gewechselt. Und das hat dann auch daraus, also ist darauf hinausgelaufen, dass sich das dann halt auch angeboten hat, dass ich dann auch praktisch Fakultäten wechseln kann, weil meine neue Erstbetreuerin halt Teil der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät ist. Und ist schon, also ich möchte gerne in der Wissenschaft bleiben, man weiß ja nie, wie es so weitergeht und dann, und auch gerne halt mehr mit Isotopen machen. Und dann ergibt es halt schon Sinn, auch einen Doktorianat und nicht einen Doktorphil zu haben, beziehungsweise ich habe auch schon meinen Bachelor of Science und meinen Master of Science, dann kann ich auch gleich weitermachen.
Ja, verstehe ich. Ja, okay. Aber bringt mich so ein bisschen dahin, wir haben das ja immer mal wieder hier im Podcast, dass wir sagen, okay, Promotion bringt auch viele Herausforderungen mit sich, weil es einfach Forschung mit sich bringt. Häufig ist irgendwie ganz klassisch, ich habe mir was vorgenommen und das geht halt nicht so auf, weil ich entweder nicht die Ergebnisse bekomme, die ich mir erhofft habe, oder hatten wir auch schon, weil Geräte nicht so wollen, wie ich das eigentlich gern möchte. Bei Anna war es Corona, das auch einfach ausschlaggebend natürlich für viele Forschungsansätze war. Und bei dir scheint es so ein bisschen das gewesen zu sein, dass du ja eine Erstbetreuerin hatte, die gar nicht unbedingt ihr Schwerpunkt auf deinem Schwerpunktthema hatte. Stelle ich mir auch irgendwie schon ein bisschen herausfordernd vor, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Also das muss man ja sagen, wir werden ja noch auch über Wissenschaftskommunikation sprechen. Ihr werdet euch schon verständigen können miteinander. Und ich bin mir auch sicher, dass sie dir da viele Ansätze mitgeben konnte, die dir vor allen Dingen wahrscheinlich zu Beginn weitergeholfen haben. Aber je tiefer man ja in die Thematik reingeht, desto mehr spricht man dann doch irgendwo eine fachspezifische Sprache und kann sich nicht immer verstehen, weshalb du dann ja wahrscheinlich auch gewechselt hast.
Ja, einfach thematischen wirklich zu besprechen oder auch so, ergibt es überhaupt Sinn, was ich, worüber ich nachdenke und was, also zum Beispiel, ich musste für die Ölpflanzen, musste ich moderne Referenzen machen praktisch, weil man dazu, beim, wie gesagt, die Sachen sind verkohlt, Verkohlung hat auch wieder einen Einfluss darauf, wie sich die Isotopen verändern. Und für Getreide hat man da eine Referenzwerte praktisch, weil andere Leute schon Verkohlungsexperimente gemacht haben, aber bei Leindotter halt noch nicht, weil, soweit ich weiß, auch noch niemand anderes Leindotter Isotopen genommen hat von der Archäologie oder in der Archäologie. Und deswegen musste ich eine moderne Referenz und da ist es natürlich schön, wenn man da mit Leuten drüber reden kann, die das ein bisschen nachvollziehen können und auch so, okay, wie kann ich das jetzt, wie interpretiere ich das am besten, wie mache ich das am besten, also wie kann ich damit weitergehen, welche Einflüsse gibt es da? Wobei meine, also jetzt neue Erstbetreuerin macht auch nicht wirklich Pflanzen, also die ist auch mehr auf Tiere und Menschen spezialisiert.
Aha.
Aber da sucht man sich dann irgendwie sein Feld mit der Zeit in der Doktorarbeit. Dann lernst du Leute kennen, die in eine ähnliche Richtung gehen oder lernt die auf Konferenzen kennen oder Leute, die zu Besuch sind im Labor. Und dann redet man mit denen auch sehr, sehr viel, was halt, also es hat halt beides. Also es hat sehr wohl, also das ist halt auch das Schöne in der Archäologie, wir sind sehr, sehr divers. Das heißt, man kann sehr gut mit Kollegen auf einem sehr oberflächlichen Thema darüber reden, die vielleicht einen anderen Blick auf diese Sachen haben, auf die du, also die man selber sehr, sehr speziell schaut. Aber natürlich ist es manchmal auch sehr schön, einfach sehr, sehr tief in die Materie zu gehen mit jemandem, dem man nicht erstmal alles drumherum erklären muss oder was für einen selber halt selbstverständlich irgendwie ist, sondern einfach nur so ganz genau Einzelkern. Oder die sich auch einfach freuen, weil ich weiß nicht, ich glaube, manche von meinen Kollegen vielleicht dann nicht so meine Freude über manche Ergebnisse so nachvollziehen können. Und dann ist es halt schön, wenn man irgendjemanden hat und dann so ein bisschen sagen kann, oh, das ist ja richtig schön, so was da rausgekommen ist. Und ja.
Ja, kann ich aber gut nachvollziehen. Kennt man ja schon, wenn man irgendwie seiner Familie erzählt, was man überhaupt macht und die es aber gar nicht verstehen. Man dann aber eventuell die Dinge lernt, so runterzubrechen oder nochmal anders versucht zu erklären, bis sie es irgendwie verstehen und dann so ein kleines Gefühl von, ah, das machst du und so ein Mini-Wertschätzungsgefühl entgegengebracht wird, weil das davor so abstrakt einfach häufig ja klingt. Und das ist ja auch schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, du bist hier nicht in einer Forschungsgruppe, die sich alle in irgendeiner Form mit Isotopen beschäftigen, sondern ihr habt hier eure unterschiedlichen Promotionsthemen, die eventuell mal thematisch Überschneidungen haben, aber du bist schon auch für dich.
Also wir haben eine Gruppe im Isotopenlabor, die sich auch ab und zu trifft und es gibt die Archäobotaniker.
Okay.
So. Und da nimmt man dann ab und zu was mit, auch ein bisschen anderen. Aber von den anderen Doktoranden, die mit mir jetzt angefangen haben und mit denen man natürlich viel Kontakt einfach hat, da ist es dann doch diverser und sehr unterschiedlich. Also ich habe noch eine Kollegin, die noch Isotopen macht, aber dann halt bei Menschen und Tieren. So, ja.
Jetzt ist ja für viele, wenn man in die Gesellschaft guckt, häufig so der Blick nach, ja gut, was machen die denn da für Grundlagenforschung? Ich glaube, da wissen wir hier aus dem akademischen Umfeld, wissen wir, wie wichtig das ist, dass es das gibt und dass es weiterhin gemacht wird. Ist aber natürlich nach außen hin immer noch abstrakter, glaube ich, zu verstehen. Wenn ich jetzt ganz platt frage, was vielleicht einige da draußen dann so denken und sagen, ja, was macht ihr da überhaupt und wofür soll es denn jetzt gut sein? Was kannst du mit deinen Erkenntnissen in die heutige Zeit mittransferieren? Kannst du das überhaupt oder ist das einfach nicht der Ansatz, den deine Promotionsarbeit verfolgt?
Also ich finde es selber schwierig. Also natürlich, man kann sich überlegen, kann man Ideen nutzen, wie Leute früher angebaut haben, Getreide. Also kann man da vielleicht einfach neue Inspiration holen, wie sie das zum Beispiel gemacht haben. Es hat sich ja einfach so sehr verändert, dadurch, wie viel Land zum Beispiel zur Verfügung ist und naja, auch unsere Erwartungshaltung daran, wie die Landwirtschaft aussehen soll und was wir davon wissen wollen. Deswegen finde ich das immer schwierig, da direkt was zu übertragen. Aber ich wurde das auch schon häufiger gefragt oder auch sowas so, wozu ist das denn eigentlich gut? Wieso kriegt ihr Gelder? Und das ist dann schon manchmal, natürlich im Vergleich irgendwie zu Krebsforschung, ist die Archäologie halt nicht so, man sieht direkt, was es bringt oder eine Besserung in der Menschheit oder in unserer Gesundheit. Aber es ist einfach so ein bisschen Wissen generieren, Ideen, vielleicht nochmal anders, wie gesagt, einen anderen Blick auf die Welt zu haben oder nochmal einen anderen Blick, wie man vielleicht Sachen lösen könnte oder wie haben Leute das früher zum Beispiel gelöst, weil die werden sich ja von diesen Sachen ernährt haben und irgendwie hat es ja funktioniert und können wir da vielleicht was mitnehmen.
Ja. Ja, es hat uns ja auch die letzte Doppelfolge mit Tim schon gezeigt. Also auch wenn ich mir quasi philosophische Fragen von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren angucke, da gab es eben auch schon Menschen, die Dinge hinterfragt haben, so wie heute auch. Und dann ist vielleicht der Konflikt ein anderer, aber man kann ganz viele Sachen trotzdem auch auf die heutige Zeit mitbeziehen und die Gedanken und Ideen schauen, wie man sie dann in die heutige Zeit mitnimmt. Und also ich glaube, dafür ist es ungemein wichtig, sich mit dem Leben vor unserer Zeit auch näher zu beschäftigen, von wo wir überhaupt kommen und wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ich habe mich jetzt gefragt, ob man denn theoretisch Getreidearten, die es so nicht mehr gäbe oder nicht mehr gibt, so, ob man die wieder ins Leben rufen kann. Reicht das verkohlte Material dafür nicht aus? Nee.
Nee, also auch Pflanzen-DNA ist schon schwierig, deswegen auch, weil du dafür brauchst eher vertrocknetes Material oder vielleicht nasserhaltenes, also das sind noch so zwei andere Sachen, aber im Verkohlten sagst du halt eigentlich, du hast alles Organische zerstört und deswegen finden wir es halt noch, weil kein Mikrob oder irgendwas das angreifen möchte, weil es halt so uninteressant ist und dementsprechend halt auch keine DNA mehr da ist.
Ja. Magst du uns denn vor deiner Veröffentlichung trotzdem schon ein bisschen erzählen, was du denn so alles rausgefunden hast in den 3 Jahren?
Was habe ich so rausgefunden? Wie gesagt, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Standorten, das ist einer der großen Dinge. Die Sache, dass man also Leyendotter-Samen also für Isotopenanalyse nutzen kann, ist eine der Sachen auch, weil die sind halt sehr, sehr, sehr leicht. Und deswegen war ich mir selber auch gar nicht sicher, ob ich da überhaupt irgendwelche Resultate rauskriege. Aber ich fand es interessant, deswegen dachte ich, probiere ich es mal aus. Und auch zu sehen, dass in meinen Verkohlungsexperimenten halt rauskommt, dass du einen größeren Offset zwischen unverkohlt und verkohlt hast bei den Ölpflanzen als bei den Getreidekörnern, was natürlich relevant ist, wenn ich die Daten jetzt interpretiere noch mehr. Beziehungsweise Leute haben Leinisotopen archäologische schon publiziert und interpretiert und vielleicht mal da auch nochmal zurückgehen sollte, weil es für Lein zum Beispiel auch keine Verkohlungsexperimente gibt und Lein ist halt auch eine Ölpflanze und dementsprechend vielleicht gibt es da auch einfach einen höheren Offset und man kann das nicht 1:1 vergleichen mit den Getreidekörnern. Aber ich glaube, die Hauptsache ist wirklich einfach, wie unterschiedlich die einzelnen Orte Landwirtschaft gemacht haben und obwohl die ja anscheinend Kontakt hatten oder Teil eines großen europäischen Netzwerks waren während der Bronzezeit, trotzdem ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend.
Ja, total. Also du hast ja schon gesagt, auf der einen Seite hängt es ein bisschen damit zusammen, wo die überhaupt liegen, was der Boden überhaupt wie hergibt. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch was damit zu tun, wer wie mit wem Handel getrieben hat, wo wie welcher Bedarf dann eben mehr war. Du hast jetzt gesagt, du möchtest dem Forschungsweg gerne treu bleiben. Wir haben hier immer mal wieder im Podcast auch Leute, ich habe es, glaube ich, neulich auch mal gesagt, ich glaube so Pi mal Daumen haben wir eine 50-50-Quote an Leuten, die nach der Promotion weitermachen wollen und Leute, die nach der Promotion sagen, nee, ich muss jetzt irgendwie in die Industrie oder ich mache wirklich was mit Wissenschaftskommunikation hauptberuflich. Du würdest gerne bleiben. Hast du jetzt, wenn du am Ende deiner Promotion bist, schon eine Idee, wie es weitergehen soll? Du hast ja schon gesagt, du stellst dich jetzt gerade mit dem Wechsel auch schon so auf, dass du dann eigentlich noch tiefer in dein Schwerpunktgebiet gehen könntest. Würde das bedeuten, also die Archäologie verlässt du ja natürlich nicht, aber was schwebt dir so vor?
Ja, also ich würde gerne noch mehr zu den Ölpflanzen machen und Isotopen da, weil ich finde, das ist bis jetzt eine vernachlässigste Seite der Nutzpflanzengeschichte in der Archäologie und besonders mit den Isotopen, weil der Fokus doch sehr, sehr auf Getreide oder Hülsenfrüchte war, einfach weil man davon viel mehr hatte. Aber natürlich ist Landwirtschaft halt nicht nur Getreide und Hülsenfrüchte, beziehungsweise hier in der Bronzezeit in Dänemark hat man gar keine Hülsenfrüchte. Und dann finde ich das immer bisschen zu viel gesagt mit, wir schauen uns die Landwirtschaft an und dann schauen wir können uns ja eh nur einen Teil anschauen und das dann nochmal weiter auf Getreide zu spezialisieren. Und da würde ich gerne halt mehr machen. Das heißt aber auch noch ein paar mehr moderne Experimente und auch sowas, weil viele von unseren Referenzsammlungen zum Beispiel wie die Isotopen auf Wasserverhältnisse reagieren und solche Sachen, das kommt aus dem mediterranen Raum, weil wir hier oben keine Experimente dazu haben. Was ich schwierig finde, weil das ist halt völlig anderes Klima. Also, und natürlich so Trockenstress ist deutlich, deutlich höher im Mediterranen, als du das hier hast. Und da vielleicht andere Aspekte wichtiger sind, die Kohlenstoffisotope beeinflusst haben. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr zu forschen und zu schauen, was da so los ist. Und ob man das überhaupt 1:1 anwenden kann oder ob man da vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen sollen. Aber mal schauen, ob das überhaupt, also das wäre dann ja ein eigenes Projekt. Dafür müsste man Drittmittel organisieren. Ich will mal schauen, oder ob ich erstmal irgendwo einen Postdoc mache, wo ich mit Isotopen arbeiten kann, ein neues Labor kennenlernen. Also ich würde gerne raus aus Kiel, aber ja.
Okay, also das ist für dich schon mal klar. Nochmal ein Standortwechsel wäre ganz schön. Ja. Willst du nochmal ins Ausland?
Ja, auch weil es in Deutschland nicht so wirklich einen anderen Standort gibt.
Ja, gut. Das ist ein bisschen klein, die Auswahl. Aber dann nochmal Dänemark vielleicht? Oder weil du da jetzt natürlich auch viele Proben hast. Das ist dein Promotionsthema, zumindest vom Standort.
Ja, also eigentlich ist es mir egal. Ich würde eigentlich fast überall hingehen, wenn es eine interessante Stelle ist.
Ja.
Vielleicht nicht die USA, aber Aber ich würde gerne, also wenn ich irgendwo hingehe, gerne in ein Labor, wo es andere Leute gibt, die mit isotopen Pflanzen arbeiten mehr. Weil das merkt man halt schon, dass ich jetzt hier in Kiel, ich bin nicht die Einzige, die das macht, aber schon einer der wenigen. Und da ein bisschen der Austausch fehlt und ich das gerne ein bisschen mehr hätte, vielleicht auch nochmal anderen Input einfach zu bekommen, wie man Sachen interpretieren kann oder wie man Sachen vielleicht machen kann.
Ja, du hast vorhin schon gesagt, es gibt zwar Konferenzen, aber die sind wahrscheinlich auch zu übergeordneteren Themen und man hat dann mal Glück, wenn man auch eine Person findet, die im gleichen Bereich irgendwie forscht.
Jetzt kennt man sich, am Anfang kennt man die Namen so, weil das sind wirklich nicht so viele. Es ist halt sehr, sehr Nischenbereich.
Okay, also selbst weltweit betrachtet kann man das schon, also ja, so wie das klingt, an zwei Händen abzählen.
Das aber vielleicht so nicht, ungefähr, aber schon fast.
Okay.
Er ist eine kleine Gruppe.
Ja. Ja, okay. Und also jetzt vorhin, du hast es so beiläufig erwähnt, aber das hat bei mir dann doch nochmal Fragezeichen aufgeworfen. Es gibt quasi Forschung bereits dazu, aber aus dem mediterranen Raum und nicht mit dem Schwerpunktblick auf Dänemark.
Ja, also es ist schwierig, Forschungsgelder dazu zu kriegen, Sachen anzubauen in der Archäologie. Also das, also ich glaube, da kriegst du wahrscheinlich, wenn du in der Landwirtschaft promovierst oder da forschst, kriegt man da mehr Geld, aber die interessieren sich dann nicht für unsere Fragestellungen, die ja meistens sehr spezifisch sind. Und es gab vor ein paar Jahren, ich glaube, das Paper ist von 2013, da hat, ich glaube, es war Michael Wallace während seiner Doktorarbeit sich halt angeschaut, wie unbespelzter Weizen praktisch auf Trockenheitsstress und Gerste auf Trockenheitsstress reagieren im Levant, in den Levanten. Und das wird immer noch für alles praktisch zitiert, wenn man Kohlenstoffisotope analysiert. Und dann wird gesagt, so ja, weil da sieht man ja Trockenheitsstress. Also es gibt ein großes Delta-13C und ein kleines Delta-13C und die reagieren unterschiedlich drauf. Deswegen ist es immer ein bisschen, muss man umdenken. Aber die haben einen Einfluss darauf, also die Trockenheit, vielleicht sollte ich es einfach so sagen. So. Man sieht, dass halt, ich glaube, was ist das? 2 Promille. Unterschied zwischen Getreiden, die unter Trockenstress und die gut gewässert sind, praktisch haben. Aber das ist halt unter extremen, also wie gesagt, mediterranen Bedingungen. Weil so einen Trockenstress in beziehungsweise in Nordeuropa zu kriegen, ist schon schwieriger, würde ich behaupten. Und auch von der Temperatur, weil das hat ja auch einen Einfluss darauf, wie Photosynthese, also weil das ja alles miteinander zusammenhängt, passiert. Aber weil es halt keine anderen Studien gibt, müssen wir das halt irgendwie zitieren, weil das das Einzige ist, wo wir es genau nachvollziehen können. Und es gibt zwar Studien aus der Landwirtschaft, wie praktisch, also dass verschiedene Kultivare unterschiedlich auf Stress reagieren oder sowas, aber es ist halt nicht genauso spezifisch darauf, zum Beispiel zu schauen, wie sehr war der Unterschied wirklich, sondern eher nur so, wir haben uns die unter den gleichen Bedingungen angeschaut und wer hat besser drauf, also besseren Ertrag geleistet.
Ja, aber das heißt ja, an sich würde es ohnehin Sinn machen, an unterschiedlichen geografischen Orten die gleichen Experimente, Versuche zu machen, um dann irgendwo im Vergleich Schlussfolgerungen ziehen zu können, unter welchen Bedingungen hat jetzt welche Getreideart vielleicht den besten Ertrag bekommen oder was hatte überhaupt wie welchen Einfluss dann auf diese Getreideart? Also macht Trockenheit vielleicht kaum was aus oder
wann ist die Trockenheit, hat ja auch einen Unterschied, also ja, auf die Kohlenstoff. Und man hat von anderen Pflanzen, da haben sie das gemacht, die haben sie an unterschiedlichen Standorten in Europa angebaut. Und da sieht man, also die haben zum Beispiel gefunden, dass Feuchtigkeit bzw. Regen gar nicht der Hauptfaktor ist für deren Unterschiede in Kohlenstoffisotopen, sondern eher, also Latitude, Höhenunterschiede gibt es auch immer, was aber jetzt für Dänemark nicht so relevant ist. Aber auch sowas wie Temperatur und Dauer der Tagesstunden zum Beispiel einen Unterschied macht, also auf den Kohlenstoffisotopen. Und das dann immer, ja, keine Ahnung. Da fehlt uns noch irgendwie viel Wissen, um das wirklich mehr zu interpretieren. Und irgendwie, je mehr man sich damit beschäftigt oder je mehr ich da auch tiefer reingehe, desto mehr denke ich so, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir müssen eigentlich viel mehr machen und viel mehr ausprobieren. Und ja, aber das mag ich gerne. Also so Experimente, das sind doch meins oder im Labor stehen.
Mhm. Also was das betrifft, hast du da nicht unbedingt jetzt eine schnelle oder hohe Frustration, wenn dann Dinge vielleicht erstmal gar nicht so klappen, weil du einfach gerne herumprobierst und schaust, was überhaupt rauskommt.
Ja, selbst wenn es ein Fehler ist, ist es ja trotzdem ein Ergebnis, mit dem man weiterarbeiten kann. Ich glaube, das ist vielleicht die Sache.
ja, die, glaube ich, oft missinterpretiert wird, wenn man nicht aus der Forschung kommt, dass auch Ergebnisse, die nicht erzielt werden wollten, ein Ergebnis sind. Weil irgendwie kam es ja dann trotzdem dazu. Und dann ist es vielleicht eine neue Frage, der man nachgehen muss, wie kommt das jetzt zustande? Und das hält irgendwie ja die Forschung auf eine gewisse Art und Weise dynamisch.
Ja.
Was würdest du denn jetzt sagen? Ich habe mich in diesem Jahr relativ viel auch damit beschäftigt, vor allen Dingen jungen Leuten Berufsbilder näher zu bringen, auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Wie könnte man so ein bisschen die Archäologie auch wieder mehr, ja, also das, was du ja machst aktuell, ist ja was, wo man den Grundstein schon spätestens, hätte ich gesagt, in der Oberstufe setzen kann, weil man irgendwie schwerpunktmäßig sich im MINT-Bereich sieht, weil man da irgendwo Chemie mag, wie auch immer. Wie könnte man das da gut irgendwie platzieren? Dann machen wir schon gleich eine Überleitung hin zur Wissenschaftskommunikation.
Also besonders Archäologie muss man ein bisschen von wegholen, dass es halt nur dieses Geisteswissenschaftliche ist. Weil das momentan halt immer noch auch viel durch, also diese populärwissenschaftlichen Filme, das ist halt mehr das Geisteswissenschaftliche. Und auch wenn man ins Museum geht, ist ja eher das Materielle, was man sich anschaut und was der Goldschmuck oder irgendwas, was sehr explizit ist. Und da könnte man ein bisschen mehr rausgehen und sich vielleicht auch ein bisschen an. Also ich weiß gar nicht, ob es erst Oberstufe ist, aber ja auch ein bisschen schon früher in der Geschichte einfach zu sagen, so okay, wir schauen uns nicht nur die Top-Sachen an, sondern zum Beispiel, was haben die Leute überhaupt gegessen? So, das ist ja auch einer der Sachen. Also deswegen schaue ich mir ja Landwirtschaft an, so. Wie haben die Leute sich damals ernährt? Und da kann man dann mit rein und vielleicht auch darüber zu sprechen, woher wissen wir das eigentlich? Und das, ich finde auch mehr eigentlich auch zum Beispiel im Geschichtsunterricht einfach besprochen werden sollte, weil natürlich du hast Quellen, du hast schriftliche Quellen, aber rein theoretisch auch für Geschichtsunterricht, das sind ja auch archäologische Quellen, die damit reinfließen. Und woher wir das denn eigentlich wissen und was wir vielleicht auch nicht wissen, beziehungsweise was wir gar nicht genau sagen können, das ist ja auch einfach sehr, sehr viel, was einfach verallgemeinert wird. Und ich glaube, da sollte auch so in der Schule oder allgemein, wenn man drüber redet, über die Archäologie, das klar gemacht zu werden, dass wir erzählen immer nur Geschichten, aber wir haben so einen kleinen Ausschnitt, den wir eigentlich nur haben an Daten und wir framen das halt in einer gewissen Weise und wir erzählen darüber eine Geschichte, aber eigentlich wissen wir es nicht. So. Und wir wissen einfach vieles nicht und wir müssen einfach die Lücken irgendwie schließen. Ich glaube, das wird häufig dann auch einfach vernachlässigt, wenn man über Archäologie oder so redet oder auch in Museen, dass dann halt auch nur eine Interpretation halt dargestellt wird. Und wenn man, glaube ich, nicht in dem Fachbereich ist, einem das gar nicht so sehr bewusst ist, dass das vielleicht auch nur eine Interpretation ist und man das auch sehr viel anders interpretieren könnte.
Ja, ich glaube, dazu kommt, dass man natürlich in der Schule und auch im Museum meist so rangeht, dass man halt eine Vermittlung hat und dieses Hinterfragen. Also ich habe das jetzt in einem anderen Kontext neulich mal gesagt, ich habe das wirklich, ich will nicht sagen sukzessive abtrainiert bekommen in der Schule, das könnte ich gar nicht sagen, aber ich weiß, als Kleinkind haben wir ja alle noch diese W-Fragen. Wieso ist das so? Warum? Weshalb? Keine Ahnung. Wir sind permanent in diesem Wissensdurst. Und irgendwann ebbt das ja ab. Und in der Uni war dann der Moment, wo ich wieder, aber alleine, also primär durch meinen Fachbereich einfach, durch meine Fachbereiche, die Forschung gibt es her, dass man halt sagt, warum schreibt denn jetzt XY darüber? Mit welcher Intention denn überhaupt? Also was steckt dahinter? Und vielleicht müssen wir erstmal hinterfragen, welche Quelle wir jetzt gerade lesen, die uns vielleicht ein, wie du schon sagst, einen Ausschnitt zeigt aus einer Lebensrealität. Aber das ist ja nicht einfach so entstanden. Da hat ja nicht eine Person neutral dokumentiert. Also selbst wenn man sagt, wir gehen in die Antike und da gab es irgendwelche Geschichtsschreiber, auch die hatten ja schon Intentionen, mit denen sie ihre Texte verfasst haben und weshalb sie vielleicht nur das als wichtig empfunden haben, zu dokumentieren und am besten noch mit irgendeiner Nuance Anpassung zur Realität. Wir wissen es nicht genau. Und das ist, glaube ich, so ein, also ich will nicht sagen generelles Problem, aber was, wo ich sage, man könnte, glaube ich, schon in der Schule deutlich früher ein forschendes Auge, klingt irgendwie blöd, aber so diesen wissenschaftlichen Ansatz, der ja offensichtlich naturgegeben in uns verankert ist, vielleicht in den einen weniger und in den anderen mehr, aber den vielleicht eher fördern, als ihn durch reine Wissensvermittlung zu unterdrücken. Und dann kann man vielleicht auch mehr in einem Geschichtsunterricht diesen Ansatz verfolgen. Warum sind denn die Dinge jetzt hier so? Was haben wir überhaupt? Und wie ist man an welche Quellen gekommen? Also das hat auf jeden Fall in meinem Geschichtsunterricht keinen großen Bestandteil gehabt. Aber das ist natürlich sowieso man beschäftigt sich in der Schule ja unheimlich viel mit Neuzeit. Also frühe Neuzeit, klar, auch noch, aber alles davor hat einen unheimlich kleinen Bestandteil im Schulunterricht. Weshalb es dann so runtergebrochen ist auf griechische Mythologie, Ägypten und dann halt diese Filmfaszination noch dazukommt. Und dann wird relativ schnell der Blick auf die moderne Zeit gerichtet. Ja, aber also ich mag den Gedanken sehr, sehr gerne, dass man eben sagt, man bringt den Kindern aktiver wieder bei, Dinge von sich aus zu hinterfragen und lässt den Raum zu. Ich glaube, es ist kompliziert in der Umsetzung und wahrscheinlich extrem fordernd für Lehrkräfte. Habe ich nichts dagegen, wenn sie sich der Herausforderung stellen würden. Mal schauen. Jetzt die letzte Frage, so für mich. Macht es eigentlich Sinn, dass wenn ihr so überschaubar viele seid, die sich mit diesem Themenbereich beschäftigen, dass man nicht sagt, statt dass jeder sein eigenes Süppchen sozusagen kocht, kochen wir gemeinschaftlich einen großen Topf und bringen unser Wissen zusammen. Und also weil, wenn ich mir das so vorstelle, dass man sagen würde, wir machen jetzt beispielsweise an unterschiedlichen Standorten mal diese Analyse und wir verbinden unser Wissen, unsere Methoden, um dann ein großes Ganzes zu ergeben, würde das Sinn machen? Oder ist wahrscheinlich in der Koordination jetzt wirklich pure Fantasie, weil ihr halt alle an unterschiedlichen Standorten sitzt? Aber
ja, aber man hat schon Austausch. Also ich glaube auch dadurch, dass es einfach so wenige sind, redet man ja miteinander auf Konferenzen oder erzählt vielleicht auch so, was sind seine Probleme gerade oder wie hat man diesen Datensatz selber interpretiert und wie haben die anderen das zum Beispiel den Lösungsansatz gemacht oder fragt vielleicht auch so, okay, willst du darüber schauen oder wie macht ihr das eigentlich? Zum Beispiel, wir hatten hier ungewöhnliche Messungen im Labor und dann wussten die nicht so genau, woran das liegen könnte und so. Und da ich war ja in Durham, die haben auch ein Isotopenlabor. Und dann habe ich die Person, die da verantwortlich ist für das Labor, halt angeschrieben und meinte so, hey, wir haben die Sachen, die hier auftauchen im Labor. Hattet ihr das auch schon mal so? Wie habt ihr das geklärt? Und dann wird dann schon ausgetauscht. Also da ist doch meine Erfahrung zumindest in dem Bereich so sehr viel kollegial unterwegs und man redet darüber und das wird auch es wird ausgetauscht und Wissen irgendwie vernetzt, was so los ist.
Ja, also wenig Konkurrenz. Wer kann jetzt wie welche wissenschaftliche Erkenntnis als allererstes publizieren, sondern...
Also ist mir noch nicht untergekommen. Also natürlich, manche Ideen, also einem wird immer gesagt, so man sollte nicht alle Ideen, die man hat, allen erzählen. Aber endeffektlich, keine Ahnung, wenn dann irgendjemand... Natürlich ist es schade, so wenn man selber nicht das Funding kriegt. Aber solange es, also meine Ansicht immer so, solange irgendjemand daran forscht und dann irgendwelche Ergebnisse kriegt, selbst wenn ich nicht dran involviert bin, ist doch auch schön. Keine Ahnung, dann geht das Wissen ja auch weiter. Also wieso sollte man es limitieren? Vielleicht machen sie es ja auch besser, als ich das dann selber hätte machen können. Wer weiß. Und dann lieber so, dass mehr Wissen generiert wird und man sich austauscht, ohne die Angst, dass irgendwas gestohlen wird oder dass es mein Wissen ist, weil es ja nicht, also.
Ja, oder es ist halt irgendwie nochmal ein neuer Input. Also das ist ja an sich, wenn so Leute, wenn man sich wirklich dann zusammentut, weil man sagt, okay, wir haben alle unsere einzelnen Themen, aber übergeordnet liegt halt das Thema, was wir vielleicht uns zusammen angucken, dann kann man ja dann doch sehr viel voneinander profitieren, ohne dass man da irgendwie permanent Angst haben muss, jetzt habe ich das vielleicht verraten, um Gottes Willen, dann schreibt er das vielleicht mit in seine Veröffentlichung. Also das kann natürlich passieren und das, aber also ich stelle mir das tierisch stressig vor, wenn ich die ganze Zeit mit so einer Paranoia sozusagen abwägen muss, was teile ich jetzt an Informationen, weil es eigentlich sinnvoll ist, eine andere Fachexpertise mit mal rübergucken zu lassen und was muss ich aber hier in der Hinterhalt halten, weil das eventuell schwierig ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch gibt, aber wär für mich purer Stress. Dafür bin ich wahrscheinlich auch zu kommunikativ, würde immer zu viel sagen.
Ja, und ich glaube, da ist die Archäologie halt auch das Schöne, weil es ist so unterschiedlich. Also jeder hat ja auch sein eigenes Material, mit dem er arbeitet. So bei Experimenten, da ist es nochmal was anderes. Da könntest du rein theoretisch besser, wenn man möchte, was stehlen. Aber es ist ja nicht so, wie wenn du, wie gesagt, in irgendeiner anderen Forschung bist, wo du das einfach so reproduzieren kannst im großen Maße. Das geht ja in der Archäologie nicht. Ich arbeite ja von einem Fundort an dem Material und das habe ich dann ja auch zerstört. So, da kann niemand anderes sich zumindest die Sachen anschauen und man redet ja auch mit den Leuten. Das heißt, vielleicht hilft das dann halt auch dazu, dass man sich mehr austauschen kann, weil du das ja auch einfach nicht so klauen kannst, so in dem Sinne, wie das vielleicht in anderen Fachbereichen möglich wäre. Aber ich glaube, ich würde das, also ich könnte das auch nicht. Wie gesagt, ich bin auch, also ja, lieber teilen und mehr Wissen generieren und dann bin ich halt ein bisschen gearscht, aber lieber so.
Ja. So, jetzt ist bei dir jetzt, wir haben es ja vorhin gehört, so Januar, Februar, final. Wann läuft deine Stelle aus?
Am 31. Dezember diesen Jahres.
Okay.
Ja.
Und dann heißt aber erstmal trotzdem fertig schreiben und dann aber auch schon bewerben an anderen Standorten.
Ja, also ich will erstmal die Doktorarbeit eigentlich fertig haben. Also vielleicht jetzt noch ein paar Leute anschreiben, also die man so kennt und einfach fragen. Und zum Beispiel jetzt auch auf Konferenzen erzählt man dann halt so rum, dass man fast fertig ist und danach eine Postdoc-Stelle haben möchte. Und dann einfach schaut, ob irgendjemand vielleicht was hört.
Mhm.
Und schaut sich ein bisschen um, was ausgeschrieben wird. Aber jetzt aktiv mache ich das noch nicht, weil wenn ich eingereicht habe.
Ja, okay. Dann nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Vielen Dank dir. Wir hören uns ja nochmal zusammen mit Antonia. Ich habe es eingangs schon angeteasert und werden uns dann eben darüber unterhalten, dass ihr beide das Zertifikatsprogramm am Graduiertenzentrum absolviert, / absolviert habt. Und dass ihr im Zuge eures Kennenlernens dort eine gemeinsame Idee hattet. Ich glaube, da waren noch ein, zwei andere Köpfe mit involviert, aber auf jeden Fall habt ihr ein gemeinsames Wissenschaftskommunikationsprojekt und das werdet ihr dann in der nächsten Folge vorstellen. Wenn ihr Fragen habt an Fiona, dann könnt ihr Fiona natürlich kontaktieren. Solange sie noch hier ist, gibt es die Kontaktdaten noch, die man natürlich auch auf der Website findet. Ich packe sie aber hier in die Shownotes. Und wenn ihr sonst irgendwie Anregungen habt oder selber das Gefühl habt, ich möchte mit meiner Promotionsarbeit gerne mal hier in den Podcast kommen, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne dem Graduiertenzentrum schreiben. Bis dahin, hier bei uns regnet es in Strömen, wünsche ich euch einen vielleicht nicht so verregneten Herbst und wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss. Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.